Feiertage streichen oder 4-Tage-Woche, wie Deutschland wieder produktiver wird. Die Bundesregierung hat gerade ihre Wachstumsprognose auf 0,5% halbieren müssen. Es läuft offensichtlich nicht gut. Dabei braucht Deutschlands Wirtschaft dringend Wachstum, so sagte es nicht zuletzt auch der Kanzler. Was also braucht es? Feiertage vielleicht abschaffen, mehr Vollzeit statt Teilzeit, flexiblere Arbeitszeiten oder müssen Betriebe ihren Arbeitnehmenden entgegenkommen, vielleicht mit einer 4-Tage-Woche? Was macht die Wirtschaft wieder produktiver? Was macht den Einzelnen vielleicht leistungsfähiger? Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit dem WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Es begrüßt Sie Miriam Meinhardt, herzlich willkommen. Und es diskutieren Professor Nicola Fuchs-Schündeln, Ökonomin, Präsidentin des WZB, Marie-Christine Ostermann, Präsidentin der Familienunternehmer, Steffen Bilger, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Jan Otto, IG Metall Bezirksleiter für Berlin, Brandenburg und Sachsen. Herzlich willkommen. Die Konjunkturzahlen, die wir zuletzt gesehen haben, die sind nicht besonders gut. Die Lage der deutschen Wirtschaft ebenso. Lassen Sie uns ein kurzes Stimmungsbild vielleicht einholen und bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern mal starten. Herr Otto, wie ist die aktuelle Situation aus Ihrer Sicht? Berlin, Brandenburg, Sachsen, dafür sind Sie zuständig.
Also in der Industrie ist die Lage unheimlich durchwachsen. Ich will auch nichts schönreden. Wir haben natürlich gerade beim Thema Automobil, das haben alle mitbekommen, große Herausforderungen, die da hinter uns, aber auch vor uns liegen. Wir haben aber auch Branchen wie zum Beispiel bei Siemens, Siemens Energy, wo wir, was wir auch lange Zeit nicht kannten, Auftragsbücher haben, die 5 bis 10 Jahre voll sind. Das war noch vor 3, 4 Jahren fast undenkbar. Ich habe große Konflikte führen müssen um den Standorterhalt von Siemens-Betrieben. Da haben wir gerade ganz andere Diskussionen. Aber was in Gänze gerade passiert, ist, dass es natürlich eine hohe Verunsicherung der Beschäftigten gibt. Wir haben ja diese Korrektur, die Sie angesprochen haben, nicht umsonst bekommen. Es gibt Einflussfaktoren, die immer schneller auf uns einwirken an dieser Stelle. Und von daher ist für die Beschäftigten momentan die große Frage, welche Sicherheit gibt es eigentlich für uns? Haben wir eine klare Perspektive? Und es gibt Diskussionen, die gerade für die Frage Perspektive eigentlich nicht wirklich hilfreich sind. Und der etwas ketzerische Titel ist ja so nach dem Motto, also Feiertag abschaffen, wir arbeiten alle mehr. Das kann ich vorab schon sagen, um auch ein bisschen Salz reinzubringen. Das alleine ist es nicht. Also das ist auch eine Frage, die man diskutieren muss, sondern es geht auch ein Stück weit darum, glaubt dieses Land, traut sich dieses Land zu, und ich kann nur für die Industrie sprechen, das verstehen Sie, für die Industrie, Digitalwirtschaft und so weiter, da auch ein klares Bekenntnis zu abzugeben, dass Deutschland Industrieland sein will. Und das geht sozusagen dann auch entlang der gesamten Lieferketten. Wir haben mehrere Konflikte gehabt in den vergangenen Jahren, wo wir gemerkt haben, wie schnell Lieferketten abbrechen können, also wie fragil das System ist, wenn wir eben zu weit rausgehen. Das hat weder bei Corona noch bei der Ukraine-Krise offensichtlich zu einem Umdenken geführt. Jetzt stehen wir wieder in einer Situation, wo wir eine Energieversorgungsdebatte führen müssen, die erheblich Unternehmen unter Druck setzt. Das hat man alles wissen können, dass das kommt. Das ist, was die Beschäftigten natürlich auch spüren. Und wir erleben das ja auch in der Frage Wahlumfragen und so weiter. Es gibt eine hohe Verunsicherung. Wie ernst meint man das jetzt eigentlich mit uns?
Das nehmen wir mit und fragen mal bei Frau Ostermann nach. Wie nehmen Sie es wahr?
Die Lage der Wirtschaft, speziell der Familienunternehmen in Deutschland, ist aktuell keine gute. Es gibt alle 20 Minuten eine Insolvenz. Es gehen pro Monat allein in der Industrie 10.000 Arbeitsplätze verloren. Und gerade auch in den Umfragen unserer Mitglieder wird deutlich, dass die Unternehmen am Standort Deutschland nicht mehr investieren. Und wenn, dann sind es gerade noch Erhaltungsinvestitionen, aber keine Erweiterungsinvestitionen. Und wir brauchen wieder Rahmenbedingungen in diesem Land, die den Unternehmen signalisieren, der Standort wird wieder wettbewerbsfähig, dass Investoren wieder Vertrauen schöpfen in den Standort und bereit sind, hier zu investieren, dass wir aus dieser Wachstumskrise herauskommen. Und Investitionen werden langfristig getätigt. Und das sind im Prinzip 4 große staatlich vorgegebene Kostenblöcke, die dringend sinken müssten, damit die Unternehmen am Standort Deutschland wieder mehr investieren. Es müsste massiv Bürokratie abgebaut werden und hier die Kosten sinken. Die Steuerbelastung für die Unternehmen und die Arbeitnehmer ist unterm Strich viel zu hoch. Die Energiekosten sind zu hoch und die Sozialabgaben explodieren, die Lohnzusatzkosten. Das ist auch ein ganz großes Hemmnis für Investitionen und für Wirtschaftswachstum am Standort Deutschland.
Frau Fuchs-Schündeln.
Ich glaube, aus wissenschaftlicher Sicht müssen wir eben zwei Dinge unterscheiden. Einmal haben wir kurzfristige Schocks, die sehr, sehr negativ auf uns einwirken. Das ging schon los mit dem Ukraine-Krieg, mit dem Angriffskrieg von Russland. Dann kam die Zollpolitik von Trump und jetzt zuletzt eben der Iran-Krieg, der eben wieder auf die Wirtschaft natürlich große Auswirkungen hat. Dahinterliegend aber strukturell und langfristig beobachten wir zwei Trends, die eben auch bereits ohne diese Schocks eine große Herausforderung darstellen. Das ist einmal der demografische Wandel, also die Alterung der Bevölkerung. Wir kommen jetzt in die Jahre, wo die ersten Babyboomer-Jahrgänge in die Rente gehen. Und wir kennen demografischen Wandel schon länger aus der Rentendebatte, dass so die Anzahl der Arbeitnehmer zu der Anzahl der Rentner abnimmt. Allerdings wird sich das im Arbeitsmarkt jetzt erst in den nächsten Jahren richtig niederschlagen. Und Vorhersagen der UN sagen voraus, dass die Anzahl der Köpfe im typischen Arbeitsalter in Deutschland über das nächste Jahrzehnt um 10% sinken wird. Und da ist Migration schon mit einberechnet. Und das ist eben einmal die Frage, was ist unser Arbeitsangebot? Aber viel wichtiger ist die Frage der Produktivität. Und Sie haben das beide schon angesprochen, meine beiden Vorredner. Wir befinden uns in einer großen strukturellen Transformation. Wir haben die grünen Technologien, die grüne Wende. Wir haben künstliche Intelligenz jetzt als eine ganz neue Technologie. Das erfordert sehr viel Dynamik, da verändert sich sehr viel in der Industriestruktur und diese Dynamik zu schaffen, auch im Arbeitsmarkt, ist eine große Herausforderung und wir sind eben vielleicht jetzt bald vierten Jahr ohne Wachstum. Die neue Wachstumsprognose ist ja nur noch ein halber Prozentpunkt Wachstum. Wir haben lange kein vernünftiges Produktivitätswachstum mehr gehabt, also diese Frage, wie schaffen wir es, wieder als Land produktiv zu werden, die gesamtwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen, ist eine ganz entscheidende.
Also es gibt diverse Herausforderungen, sowohl exogene Faktoren wie auch sicherlich das ein oder andere, was man im Land selber vielleicht an Hausaufgaben nicht gemacht hat, ist die Frage. Herr Bilger, die CDU verantwortet das Wirtschaftsministerium. Der Kanzler selbst hat gesagt, Wachstum ist extrem wichtig. Warum sind wir nicht weiter?
Ja, einige Punkte wurden gerade schon benannt. Natürlich auch die externen Faktoren, also die Iran-Krise wird unsere Wirtschaft in diesem Jahr zurückwerfen. Wir haben den Zollstreit mit den USA, der auch immer noch nicht ausgestanden ist. Unsere Herausforderung der Europäischen Union, wobei ich da jetzt auch wieder mehr Hoffnung habe, dass die EU mehr geschlossen agieren kann und auch die nötigen Themen anpackt, die sich dann auch auf unsere Wirtschaft auswirken. Also es gibt diese externen Einflüsse, aber wir haben natürlich auch unsere Verantwortung hier in Deutschland. Und Frau Ostermann hat eigentlich die vier Themen benannt, um die sich auch diese Bundesregierung kümmern muss. Also da geht es um Steuerpolitik. Wir wollen die Steuern senken für die kleinen und mittleren Einkommen. Da wird in diesem Sommer ein Vorschlag vorgelegt werden, den wir dann zum 1.1.27 umsetzen wollen. Also dass diejenigen, die arbeiten gehen, auch mehr davon haben. Dann aber natürlich auch die Unternehmenssteuern. Da haben wir einen Einstieg gemacht, in dem Investitionen besser abgeschrieben werden können. Das weiß ich natürlich auch. Viele Unternehmen können zurzeit gar nicht investieren. Und wir haben aber auch uns vereinbart, dass wir die Körperschaftssteuer absenken. Also zum ersten Mal seit vielen Jahren auch eine Senkung der Unternehmenssteuern vereinbart. Dann die Energiepolitik, die muss pragmatischer werden. Wir müssen mehr auch in den Mittelpunkt stellen, dass es günstiger werden muss, dass die Versorgungssicherheit sichergestellt werden muss. Also deswegen auch eine ganz andere Energiepolitik, die wir jetzt machen. Dann die Bürokratie. Ich weiß, wenn Politiker vom Bürokratieabbau reden, ist die Glaubwürdigkeit nicht besonders groß. Aber wir wollen es jetzt wirklich anpacken. Und da haben wir auch schon die ersten Schritte unternommen. Und dann ist eben der vierte Punkt, Arbeitskosten. Und da glaube ich schon, dass wir insgesamt in Deutschland mehr arbeiten müssen. Ich finde es schade, wenn das dann immer gleich so dargestellt wird, als würde man den Menschen Faulheit vorwerfen. Denn darum geht es nicht. Wir müssen insgesamt im Durchschnitt mehr arbeiten. Wenn die Schweizer 160 Stunden im Schnitt mehr arbeiten im Jahr, die Amerikaner noch mehr, die Chinesen noch mehr, dann zeigt das, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Also deswegen sind es diese vier Themen, um die wir uns kümmern wollen, wofür wir auch viele sinnvolle Maßnahmen vereinbart und die ersten umgesetzt haben. Und jetzt merken wir aber, dass die Herausforderungen so groß sind, dass wir noch mal mehr Gas geben müssen bei den notwendigen Reformen.
Da gibt es ganz viele Punkte, an denen wir ansetzen könnten. könnten. Beginnen wir mal vorne. Sie haben gerade gesagt, was Sie alles vorhaben. Wie einig sind Sie sich da in der Koalition?
Ich freue mich sehr, dass jetzt auch beim Koalitionsausschuss es ein gemeinsames Verständnis gab, dass wir bei der Reform unseres Gesundheitswesens jetzt wirklich schnell zu Ergebnissen kommen müssen. Im Kabinett die GKV-Reform beschlossen, dann noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen. Und die bietet auch viele Zumutungen für viele, politisch, aber natürlich vor allem für die Menschen, die es betrifft. Aber ich habe den Eindruck, dass insgesamt das doch positiv aufgefasst wird, weil alle wissen, es muss sich etwas ändern. Und es scheint so, dass es doch auch als ein faires Paket wahrgenommen wird. Jetzt. Und wenn wir das schaffen, ja, dann werden wir auch die anderen Reformen, die wir uns dieses Jahr vorgenommen
okay,
haben,
okay, aber
schaffen,
es ist eben nur eine, sozusagen eine Struktur, ein Teil der Strukturreform der Sozialsysteme ist die Gesundheit. Da gehört noch dann Pflege dazu, da gehört noch Rente dazu, auch noch große Bretter. Das ist aber auch nur ein Teil, denn wir haben gesagt, da gehört noch Bürokratie und Energiekosten etc. dazu. Also deswegen die Frage, warum kommen Sie da jetzt erst hin, dass Sie sagen, das und das, das wollen wir alles? Sie regieren ja schon ein bisschen länger.
Ja, wir haben natürlich auch schon einiges umgesetzt. Also wenn ich mal an die Bürgergeldreform denke, die auch ein sehr wichtiges Vorhaben dieser Koalition war, die wir umgesetzt haben, also weg vom Bürgergeld hin zur Grundsicherung, auch mit dem Ziel, dass mehr gearbeitet wird, weil natürlich muss unser Sozialstaat sich um diejenigen kümmern, die nicht arbeiten können, die unsere Unterstützung brauchen, aber es gibt eben auch relativ viele Menschen in Deutschland, die arbeiten könnten, es aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Und das ist auch ein Ziel der Bürgergeldreform, dass mehr Menschen in Arbeit kommen. Also deswegen haben wir schon einiges gemacht, auch wenn es um die Energiepolitik geht, mit einem pragmatischeren Ansatz, mit der Reduzierung des Strompreises durch die Senkung der Netzentgelte, die Stromsteuer, die zumindest für 600.000 Unternehmen gesenkt wurde. Also wir haben in diesem ersten Jahr schon vieles unternommen, aber noch mehr muss folgen.
Und wenn man sich die Zahlen anguckt, zufrieden sein können Sie ja damit derzeit nicht. Deswegen, Frau Ostermann, wenn Sie sich anhören aus der Politik, was alles schon auf den Weg gebracht wurde, was alles geplant ist, wie zuversichtlich sind Sie denn?
Ich bin leider bisher nicht zuversichtlich, wobei ich weiter Hoffnung habe und Vertrauen in diese Regierung, dass sie es noch hinbekommt. Aber was dieses Land dringend braucht, sind Strukturreformen, ein großes Reformpaket aus einem Guss. Und da frage ich mich schon, was hat diese Regierung jetzt seit einem Jahr gemacht? Das sind ganz kleine Stellschrauben. Es ist Entlastung ausnahmemäßig für manche Bereiche, zum Beispiel energieintensive Unternehmen bekommen den Industriestrompreis. Der breite Mittelstand muss diese Subvention aber auch wieder mitbezahlen. Das heißt, unterm Strich ist es eine Kostenerhöhung für die meisten Unternehmen wieder im Land. Und eine spürbare Entlastung bei Steuern oder eine tragfähige Lösung im Bereich der Lohnzusatzkosten sehe ich nicht. Wir haben da die Perspektive, dass sie beispielsweise Richtung 50% explodieren werden. Das können Arbeitnehmer und Arbeitgeber gar nicht tragen. Das ist nicht finanzierbar. Es braucht jetzt ein großes Reformpaket und kein Streit, kein Klein-Klein, kein Zerreden von Minimaßnahmen, aber endlich das Signal, wir haben verstanden, dass die Lage sehr ernst ist und jetzt müssen die Reformen spätestens bis zur Sommerpause liefern, damit die zum 01.01.2027 auch umgesetzt werden können, denn sonst wäre dieses Jahr wieder ein verlorenes, denn die Investitionsentscheidungen werden spätestens von den Unternehmen im Herbst für das kommende Jahr und die Zukunft getroffen werden.
Frau Fuchs-Schindeln, sehen Sie denn die große Reformagenda, die große Strategie oder sehen Sie auch eher kleine Maßnahmen?
Also ich glaube, erstmal politisches Handeln setzt sich ja oft aus kleinen Maßnahmen zusammen und natürlich wünschten wir uns alle noch mehr, nicht unbedingt Reformeifer, aber Reformumsetzung und wir sehen, dass das in den politischen Diskussionen nicht sehr einfach ist. Also ich muss Herrn Bilger recht geben, die Gesundheitsreform macht mir schon ein bisschen Hoffnung. Das ist jetzt mal ein großes Paket, das sich wenigstens einen Bereich anschaut. Wenn wir das jetzt auf die Strecke kriegen, kann das ja vielleicht für die ganzen anderen wichtigen Bereiche, die schon angesprochen wurden, durchaus auch als Vorbild dienen. Ich wollte auch noch eine Sache sagen zu der Frage, müssen wir mehr arbeiten und wo kommen die Arbeitskräfte her? Wenn wir uns das im internationalen Vergleich anschauen, haben Sie bereits gesagt, die Deutschen arbeiten relativ wenig Stunden, aber wer sind die Deutschen, die wenig Stunden arbeiten? Das sind in erster Linie die Frauen. Also wenn man das mit den bei den Männern international vergleicht, da liegen wir im guten europäischen Mittelfeld. Die deutschen Frauen arbeiten im europäischen Vergleich sehr, sehr wenig. Und woran liegt das? Nicht daran, dass die deutschen Frauen faul sind, wiederum genau diese faul Rhetorik beschreibt es überhaupt nicht, sondern der deutsche Staat setzt eben auf viele Anreize für Frauen, nicht zu arbeiten. Erstens ist die Kinderbetreuung nach wie vor, lässt sie viel zu wünschen übrig, sowohl in der Quantität, aber als insbesondere in der Verlässlichkeit und auch in der Qualität. Und dann haben wir verschiedene steuerliche Anreize auch, die es eben nicht attraktiv machen, groß in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das ist zum einen das Ehegattensplitting, das eben dazu führt, dass für Zweitverdiener der Steuersatz, wenn sie ihre Arbeit ausweiten, relativ hoch ist. Wir haben die kostenlose Mitversicherung in der Sozialversicherung, die ja jetzt vielleicht tatsächlich mal angegangen wird, was ich sehr positiv finde, wenn das mein erster Schritt in diese Richtung wäre. Und wir haben die Minijob-Regelung, die dazu führt, dass viele Frauen genau an der Minijob-Grenze aufhören zu arbeiten, denn wenn sie darüber hinaus verdienen, dann fällt die Steuerung an und dann gemeinsam mit dem Ehegattensplitting führt das zu sehr hohen Steuersätzen. Wenn wir also über Steuerreform reden, würde mir sehr am Herzen liegen, dass wir nicht nur über den allgemeinen Durchschnittssteuersatz sprechen, denn insbesondere wenn es uns darum geht, dass wir mehr Anreize setzen zu arbeiten, dann wäre es wichtig, die effektiven Steuersätze für die Frauen niedriger zu machen und das wäre durch eine Reform des Ehegattensplittings erreicht.
Herr Otto, wollten Sie reagieren? Arbeiten die Deutschen zu wenig oder ist es so, wie wir eben gehört haben, eine Verzerrung dadurch, dass die Frauen eben weniger arbeiten?
Mich regt erstmal genau dieser Punkt auf, dass die Frage der Kinderbetreuung und Sie sehen es hoffentlich, ich bin noch nicht so alt, aber habe Kinder, die sozusagen in zwei unterschiedlichen Bundesländern die Erfahrung machen durften, dass die Kinderbetreuung mit Verlaub die ist nicht ausbaufähig, die ist zum Teil eine Katastrophe und wir reden hier vom Osten, wo sie besser ist mit Sicherheit als in Baden-Württemberg und woanders. Ich sage Ihnen, das ist Jonglieren jeden Tag. So, und das ist, muss man erstmal einfach zur Kenntnis nehmen. So, und wenn man das sozusagen komplett auslagert an die Familien, dann muss man sagen, das mag gegangen sein. Früher, wann immer das war, ist es heute nicht mehr möglich. Warum? Weil die Beschäftigten ganz oft nicht mehr, es mag Ausnahmen geben, da arbeiten, wo sie ursprünglich hergekommen sind. Also das heißt, das ganze System der Familie, die normalerweise
dass unterstützt. Dass man Großeltern hat, die aufpassen.
Genau, so, das ist nicht da. Und wir haben ja auch einen Fachkräftemangel, das ist ja auch schon bestätigt worden, der immer weiter zunimmt. Also wir haben gar keinen Dissens in der Frage, dass wir das, wenn wir das möglich machen, da haben wir überhaupt gar keinen Streit. Wo wir Streit haben, ist, wenn diese Pauschale und das mit Verlaub, ich halte das auch für dämlich, weil Sie haben das gesagt, das war so ein bisschen der Eindruck, der entstanden ist. Die faulen Arbeitnehmer, die sind nicht faul, das ist Blödsinn. Wir haben eine Produktivität, von der träumen
wir. Lifestyle-Teilzeit
ist nur ein Wort, was man da. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber Vorsicht, also einige der erfolgreichsten Industrien, es tut sehr weh, ich weiß, da haben wir eine 35-Stunden-Woche. Es gibt Systeme, die funktionieren vor allem mit einer 35-Stunden-Woche, weil das sozusagen im Schichtsystem sich so abbildet. Und das kann man nicht pauschal machen. Aber diese Frage von, da bin ich völlig bei Ihnen, Anreize schaffen, das möglich machen mit der Kinderbetreuung. Mich regt das bei den Reformen auf. Und ich bin jetzt auch weit davon entfernt, in Gänze auf die Regierung aufzuhauen, aber das wird Sie nicht wundern. Mit der Wirtschaftsministerin habe ich schon ein Thema. Ich halte das für fatal, was sie tut, die ganze Zeit über.
Vielleicht können Sie es konkretisieren, dass Sie dann sagen,
ja, das was genau. Doch. Alles gut, wir machen das mal an der Stelle. Ich kann das ja auch nicht, ich muss wie Sie lachen, wenn ich dann höre, Bürokratie abbauen. Und es gibt ja ein paar Beispiele. In Berlin ist gerade was gelungen zum Thema auch der Bürgerämter. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen. Aber wir haben eben eine der wichtigsten Forderungen, da haben Sie eine andere Position, aber für uns war die erstmal wichtig mit Blick auf die Industrie. Die ist ja in Teilen erfüllt worden, also Industriestrompreis, der soll kommen. Dieser Industriestrompreis ist aber wieder ein Bürokratiemonster vom Herrn. Also das ist wieder die Frage, nützt Ihnen das was, wie lange gilt der, wie ist die Versorgungssicherheit auch in der Perspektive. Das ist, was ich vorhin gemeint habe, das sind Entscheidungen, die man jetzt auch mal treffen muss in diesem Land und nicht immer nur Pflaster kleben. Und es ist schon auch die Wahrheit und ich glaube, das müssen Sie ja erklären, aber ich weiß da gar nicht, ob da sozusagen immer alle abgestimmt sind. Wer das auch verhindert hat in der Debatte in Brüssel, das war vor allem erstmal unsere Wirtschaftsministerin. Das ist jetzt erledigt, aber es war eine Zeit lang so. Und ein Punkt, der mir auch wichtig ist, und ich verstehe Ihre Position, aber Sie können sich, ich sitze heute nicht für den DGB hier, ne? Das ist auch klar. Ich bin
IG Metall.
Metall. Aber das Thema mit der GKV, das treibt mich schon um. Ich verstehe schon, was Sie meinen, dass man da was angeht. Aber Sie alle wissen, dass das nichts lösen wird. Die Defizite sind viel größer.
EKV, Krankenkasse, müssen wir vielleicht noch dazu
haben. Ach so, Entschuldigung, die gesetzliche Krankenkasse. Und das eigentliche Thema, und das ärgert mich, und das ist jetzt gar nicht irgendwie meine eigene Meinung, sondern das gab es ja immer wieder auch in Wahlprogrammen, ist eben die Frage, wie kommen wir, und jetzt bitte nicht das Wort 1:1 nehmen, aber wie kommen wir in Richtung Bürgerversicherung? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Es gibt Rücklagen in anderen Systemen, die sind immens, die könnten wir zusammenführen. Ich verstehe, warum das nicht diskutiert wird. Ich sage Ihnen aber, dass das, was da gerade passiert in der GKV, in meinen Augen, das ist der Einstieg in etwas, was uns am Ende des Tages noch viel mehr das Leben schwer machen wird, weil ich glaube, das sind jetzt die ersten Einschnitte, wo auch unsere Beschäftigten sagen, sag mal, merkt ihr es noch? Und ich verstehe trotzdem, dass die Freude groß ist, dass wir es überhaupt mal angehen.
Herr Bilger, Sie wollten reagieren.
Wir müssen, glaube ich, grundsätzlich verstehen, dass es nicht auf Dauer funktionieren wird, so einen hohen Anteil unserer Ausgaben über Schulden zu finanzieren. Also wir haben jetzt natürlich ein Riesenschuldenpaket gemacht, das jetzt auch dieses bisschen Wirtschaftswachstum ja wohl auslöst, aber das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und wir können halt auch nicht unsere sozialen Sicherungssysteme auf Dauer schuldenfinanziert betreiben. Also für die Rente ist der Zuschuss aus dem Bundeshaushalt bei 120 Milliarden Euro. Das kann man nicht andauernd weiter ausweiten. Und wenn wir jetzt nicht diese GKV-Reform machen würden, dann hätten wir ein Defizit von 20 Milliarden und das wächst auf, bei der Pflege ähnlich. Also wir müssen jetzt auch zu Einschnitten kommen und das wird dann auch eine Belastung für viele bedeuten, ganz klar. Aber ansonsten gibt es nur zwei Möglichkeiten, noch mehr Schulden machen oder die Beiträge werden steigen. Und dann wird der Arbeitsmarkt noch unattraktiver, der Standort Deutschland noch unattraktiver. Deswegen müssen wir aus meiner Sicht diese Reform machen. Wenn es ums Arbeiten geht, wollen wir wirklich durch Maßnahmen dazu beitragen, dass es attraktiver wird, in Deutschland zu arbeiten. Also dazu gehört auch sowas wie die Reform beim Bürgergeld, dass es ein bisschen einen Druck gibt, auch arbeiten zu gehen, bei denjenigen, die es können, aus irgendwelchen Gründen nicht tun. Aktivrente gehört dazu, die wir eingeführt haben, dass Rentenbezieher bis zu 2000 Euro steuerfrei dazu verdienen können. Auch das würde dazu führen, dass viele Ältere noch länger arbeiten, die auch gebraucht werden. Auch die Reform beim Arbeitszeitgesetz gehört für uns dazu, dass wir umstellen von der Betrachtung der Tagesarbeitszeit auf die Wochenarbeitszeit,
also auch da mehr
Flexibilität, dass die Wochenarbeitszeit dann in Zukunft der Maßstab ist. Das alles soll dazu dienen, dass insgesamt mehr gearbeitet wird. Noch als Letztes, ich komme aus Ludwigsburg. Wir hatten vor gut einem Jahr eine Entscheidung eines großen mittelständischen Unternehmens, die einen dreistelligen Millionenbetrag in Ludwigsburg investieren wollten und dann diese Investition abgesagt haben. Und sie haben es damit begründet, dass es mittlerweile in der Schweiz günstiger sei zu produzieren als in Deutschland. Und da muss man ja dann schon mal sagen, da haben wir irgendein Problem. Das müssen wir auch anpacken. Die haben es begründet mit Bürokratiekosten, Energiekosten und Arbeitskosten. Also an das alles müssen wir ran. Aber ein Teil der Wahrheit ist halt auch, dass zum Beispiel in der Schweiz man nur halb so oft krank ist im Schnitt wie in Deutschland. Also da gibt es schon ein paar Themen, die unseren Standort einen echten Nachteil bereiten und die wir dringend anpacken müssen.
Vielleicht, Frau Fuchs-Schündeln, vielleicht wollen wir da mal drauf schauen, auch auf die Arbeitszeit. Es gibt ja durchaus auch Untersuchungen. Da haben Unternehmen, ich glaube in Großbritannien gab es eine Untersuchung, es gab in Island eine Untersuchung, auch hier in Deutschland, dass Unternehmen tatsächlich weniger gearbeitet haben, also beziehungsweise 4-Tage-Woche heißt nicht unbedingt, dass man auch weniger Stunden arbeitet, konnte auch anders verteilt werden. Aber es gab eben auch Unternehmen, die ausprobiert haben, weniger zu arbeiten und trotzdem ist die Produktivität nicht runtergegangen. Also müssen wir unbedingt mehr Stunden arbeiten? Ist das das ist der Punkt.
Ich glaube, erstmal müssen wir unterscheiden zwischen der Arbeitszeit und der Produktivität, weil die Produktivität misst ja, wie viel produzieren wir pro Arbeitsstunde. Genau. Also wenn die Arbeitszeit hochgeht, dann geht die Produktion hoch, weil wir länger arbeiten. Was viel wichtiger ist und was uns viel mehr bringt, ist die Produktivität, also dass wir pro Arbeitsstunde mehr erwirtschaften. Bei den Arbeitszeiten sehen wir tatsächlich international auch über die letzten Jahrzehnte schon den Trend, dass die Arbeitszeit pro erwerbstätiger Person eher runtergegangen ist. Deswegen auch dieser Ruf und der Druck nach der 4-Tage-Woche. Das war ja vor 1-2 Jahrzehnten noch kein Thema. Das können wir in der Forschung zeigen, dass es eigentlich ein positives Phänomen ist, nämlich auch ein Wohlstandsphänomen. Es geht uns relativ gut und wenn es uns relativ gut geht, dann wollen wir mehr konsumieren, aber eben nicht nur mehr Güter konsumieren, sondern auch mehr Freizeit konsumieren. Dann kann man es sich vielleicht leisten zu sagen, ich arbeite eben 4 Tage die Woche und habe einen Tag mehr für die Familie, was ja auch alle sehr schön finden. Das Problem ist, dass wir im Moment in einer Situation sind, wo wir es A nicht so leisten können, weil das Produktivitätswachstum eben ausbleibt und wo wir B durch den demografischen Wandel eben tendenziell eher Arbeitskräfte Mangel haben. Und da müssen wir ran. Und wenn es Richtung Produktivität geht, dann, wenn wir die Produktivität wieder angekurbelt bekommen, dann lösen sich viele unserer Probleme. Wie auch Herr Bilger gesagt hat, wir können nicht alles mit Schulden finanzieren, aber auch zum Beispiel fürs Sondervermögen, wenn wir es schaffen, wieder Wachstum zu generieren, dann schmelzen ja auch die Schulden in gewissem Sinne weg. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass wir jetzt über strukturelle Reformen nachdenken, die eben auch wieder Wachstum schaffen. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Und im Detail ist es dann oft die Frage, was bringt mehr oder wie gestaltet man es aus? Ein ganz wichtiger Hebel auch Richtung mehr Produktivität, den viele hier schon erwähnt haben, den ich auch absolut teile, ist weniger Bürokratie. Denn was schafft die Bürokratie? Sie schafft viele Regeln, sie frisst viel Arbeitszeit, sowohl beim Staat als auch bei dem Unternehmen, die eben gar nicht in produktive Tätigkeiten geht, sondern in die Verwaltung, in das Gestalten und das Überprüfen dieser Regeln. Und sie macht es halt relativ unattraktiv zu investieren, wie Frau Ostermann auch gesagt hat. Und da erhoffe ich mir auch noch mehr in nächster Zeit, denn da brauchen wir auf alle Fälle wesentlich mehr.
Wie wird Deutschland wieder produktiver? Wie kommt die deutsche Wirtschaft wieder auf den Wachstumspfad? Feiertage vielleicht abschaffen, mehr Vollzeit statt Teilzeit, flexiblere Arbeitszeiten oder müssen Betriebe ihren Arbeitnehmenden entgegenkommen? Frau Ostermann.
Ich möchte gerne erzählen, was ich für einen Eindruck von unseren Arbeitnehmern habe, sowohl in meinem Unternehmen als auch meinen Eindruck, wie es im Verband ist. Also die Leute, die wollen arbeiten. Die sind auch richtig fleißig und motiviert. Es ist teilweise schwer, Vollzeit zu arbeiten, wenn man Eltern pflegen muss oder eben auch Kinder hat. Wobei es in meiner Stadt Hamm in Westfalen sehr gut organisiert ist, sehr viele Kita-Plätze, eine sehr gute Betreuung. Das ist wahrscheinlich bei uns wirklich eine sehr gute Situation. Aber man merkt eben, dass das so die Themen für die Menschen ist, dass eben Vollzeitarbeit machbar ist. Absolut sein muss und dass es sich lohnen muss. Also dieses Thema mehr Netto vom Brutto, weil die Steuerbelastung extrem hoch ist und auch die Sozialabgaben sehr, sehr hoch sind, das wird immer wieder thematisiert, dass sich mehr Arbeit eben zu wenig lohnt. Und was wirklich auch gewünscht wird von unseren Arbeitnehmern, ist viel mehr Flexibilität, weniger Bürokratie, auch mehr Zutrauen in die Menschen, dass sie sich selbst sehr gut organisieren können, dass es aber auch möglich ist, beispielsweise eine Wochenhöchstarbeitszeit zu haben, wo die Menschen eben frei entscheiden können, wann sie arbeiten. Wir arbeiten immer digitaler, auch oft remote, auch in unserem Unternehmen, obwohl es eine traditionelle Branche ist. Und die Leute brauchen mehr Freiheit und wollen auch eigene Entscheidungen treffen, eigene Verantwortung auch tragen. Das ist einfach zeitgemäß heutzutage.
Auch aus Sicht der IG Metall, der Gewerkschaft, Flexibilisierung, 8-Stunden-Tag möglicherweise auflösen und wesentlich flexibler arbeiten, Arbeitszeiten gestalten, ist das was Sie sich vorstellen können?
Das ist ja eine Unterstellung. Nein, also erstens, ich teile diese Frage von Verfügbarkeit der eigenen Zeit. Also Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der heute viele Beschäftigte betrifft, die so, ich sag mal, in meinem Alter sind, vielleicht 5 bis 10 Jahre jünger oder älter. Es ist einmal das Thema Kinder und es ist das Thema Pflege. Und wenn Sie Pech haben, dann sind Sie, und ich habe das erlebt, dann sind Sie sozusagen an beiden Fronten aktiv und das zerreißt Sie. Also diese Debatte um 8-Stunden-Tag und so weiter, die ist viel zu kurz gedacht. Wir haben in der IG Metall natürlich Tarifverträge, die heute schon Flexibilisierungsmöglichkeiten haben, da wo es gebraucht wird. Das geht ja heute schon. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen will ich da nicht über Ihre Unternehmen reden, ohne Kenntnis zu haben von dem Thema. Aber wenn es um die, wir haben vorhin geredet über die Frage, mehr Leute sozusagen in Arbeit bringen, dann sage ich ganz klar, bin ich mit einverstanden, wenn es nicht den Druck erhöht. Also wenn es sozusagen die Notwendigkeit gibt im Sinne von, wenn wir das nicht machen, dann haben wir neben der Care-Arbeit das andere auch noch an der Backe, dann ist es schwierig. Aber dieses grundsätzliche Verständnis von, wir müssen Produktivität erhöhen, das an der Stelle, das können wir erstmal, glaube ich, unterstreichen. Aber dafür gibt es viele, viele Wege und der einfache Weg, und das ist ja das Thema der Sendung, so nach dem Motto 8-Stunden-Tag weg oder Feiertage abschaffen, das geht nicht. Und ich will auch eins deutlich sagen, wenn Sie dauerhaft länger arbeiten, also ich mache das mal ganz klar, Sie arbeiten 3-4 Tage hintereinander jeweils 12 Stunden, dann gibt es Studien darüber, das wissen Sie, dann erhöht sich massiv das Unfallrisiko und das ist auf Dauer auch nicht gesund. Sie meinen ja was anderes, Sie meinen eine Flexibilisierung. So, und ich will das nur noch mal trennen an der Stelle, damit es sozusagen nicht so wirkt, als wenn wir würden das nicht auch sehen, dass da Dinge notwendig sind. Aber ich sage auch ganz klar, vieles geht heute schon. Man muss es von beiden Seiten dann halt auch zueinander bringen.
Frau Frau Fuchs-Schündeln, Sie wollten reagieren.
Ja, wir haben jetzt gesprochen über Arbeitszeitflexibilisierung. Ich wollte noch auf ein anderes Thema eingehen, nämlich Arbeitsmarktdynamik. Also wenn wir jetzt unsere Wirtschaft insgesamt anschauen in die langfristigeren Trends, sehen wir, es verändert sich viel. Sie spüren das eben vor Ort mit den Familienunternehmen und die auch in den Gewerkschaften. Man spürt es sehr, sehr deutlich in der Industrie natürlich. Es ist eine Verlagerung in den Dienstleistungssektor. Aber auch innerhalb der Industrie tut sich halt einiges. Also jahrzehntelang war halt die Autoindustrie absolut führend. Sie ist es immer noch. Wir sehen jetzt, unter sehr schwerem Druck, unter sehr starker Konkurrenz von China. Ich persönlich glaube nicht, dass sie in die führende Industrie bleiben wird in den nächsten Jahrzehnten und da müssen sich eben neue Industrien entwickeln. Also wir haben mehr Veränderungen, als wir es in der Vergangenheit hatten, als wir es in den letzten Jahrzehnten hatten. Und ich glaube, wir müssen auch den Raum für diese Veränderungen schaffen. Und was das zum Beispiel für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet, ist, dass früher es noch relativ häufig der Fall war, dass jemand nach der Lehre bei einer Firma angefangen hat und dann dort geblieben ist. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr der Normalfall. Es wird wahrscheinlich häufiger werden, dass man auch mal das Unternehmen wechselt, weil eben auch neue Unternehmen auf den Markt kommen müssen, weil wir neue Technologien brauchen, weil wir auch wissen, wenn sich viel verändert, dann profitieren auch alle von Arbeitnehmerwechseln, weil damit auch Wissen mitgetragen wird in neue Unternehmen, weil sich dadurch Technologien schneller verbreiten und alle diese Dinge. Und ich glaube, das ist noch eine große staatliche Herausforderung, vor der wir stehen, ist, wie können wir mehr Arbeitsmarktdynamik schaffen und gleichzeitig die soziale Absicherung erhalten, die uns ja allen so sehr am Herzen liegt. Denn im Moment ist es so, dass vieles der Absicherung der Arbeitnehmer an den jeweiligen Arbeitgeber gebunden ist und dass je länger man bei einem Arbeitgeber ist, desto größer ist die Absicherung. Und deswegen wechseln Leute natürlich ungern, weil es mit einem sehr, sehr großen Risiko verbunden ist. Und da, glaube ich, müssen wir auch über Modelle nachdenken, wie Übertragbarkeit von Betriebsrenten, auch Übertragbarkeit von Abfindungen. Österreich hat ja schon sehr interessante Reformen gehabt, die eben diesen Schutz erhalten, aber es dennoch attraktiver machen und auch risikoloser, den Arbeitgeber zu wechseln. Das sehe ich noch als eine große Herausforderung im Arbeitsmarkt.
Herr Bilger.
Ich finde, es kommt auch immer auf ein gutes Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an. Und das ist ja nicht immer ganz konfliktfrei, aber kürzlich gab es die Entscheidung in der Koalition, dass wir gemeinsam gegen das Verbrennerverbot auf europäischer Ebene kämpfen, weil wir eben wissen, wie wichtig der Automobilstandort Deutschland ist. Und da war die IG Metall ganz entscheidend, weil die IG Metall nämlich gesagt hat, das wird so nicht funktionieren. Da müssen wir nochmal drüber reden und dann auch dazu beigetragen hat, dass man da zu einer anderen Entscheidung gekommen ist. Also wir wollen, dass der Automobilstandort Deutschland, solange es geht, so stark wie möglich bleibt. Und wir wollen auch Industrieland bleiben. Aber ganz klar, es gibt Konkurrenz auf der Welt. Andere Regionen entwickeln sich sehr stark, sind sehr gut, stehen wir in einem harten Wettbewerb. Und es gibt natürlich auch viel staatlichen Protektionismus, der es für unsere exportorientierte Industrie auch nicht einfacher macht. Also umso mehr müssen wir auch neue Chancen entwickeln. Da gibt es jetzt ein Thema, wo sehr viel passiert in Deutschland, was wir uns nicht gewünscht haben, aber das ist die Verteidigungsindustrie. Weil wir jetzt eben sehr stark in Verteidigung investieren müssen. Und da gibt es neue Potenziale, auch für Arbeitsplätze in Deutschland. Oder nehmen wir das
da
Thema Raumfahrt.
Da gibt es auch Wachstumsraten, ne?
Ja, gibt es in der Tat große Wachstumsraten. Und es gibt auch viel Innovation in Deutschland. Oder nehmen Sie das Thema Raumfahrt, das auch weltweit einen massiven Schub zurzeit hat. Und auch da muss dann unser Anspruch sein, dass wir eine führende Nation sind oder werden, wenn es um Raumfahrttechnologie geht. Auch da bestehen neue Möglichkeiten, auch für sehr gute Arbeitsplätze, dass auch die junge Generation Zukunft hat. Und das muss auch unser Anspruch sein, dass wir dazu beitragen, solche Industrien zu entwickeln. Da kann der Staat etwas machen, dem etwas anstößt. Aber natürlich ganz oft geht es da auch um die Rahmenbedingungen, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Und da müssen wir alles dran setzen, dass Deutschland auch in Zukunft eine starke Industrie- und Wirtschaftsnation bleibt.
Gerade beim Thema Automobilindustrie muss man natürlich nur gucken. Wir haben es eben gesagt, die Konkurrenz aus Asien ist hoch. Asien ist größter Absatzmarkt. Danach kommen die USA. Auch da ist es schwierig mit Trump. Also dann schon die Frage, ist das wirklich die Zukunft oder muss Deutschland vielleicht auch schauen, welche Alternativen oder anderen Wirtschaftszweige noch stärker ausgebaut werden müssen?
Ja, müssen natürlich auch andere Wirtschaftszweige entwickeln. Im Bereich der Digitalisierung bestehen auch viele Chancen. Da sehen wir natürlich, dass die Amerikaner und die Chinesen sehr stark sind, viel Geld dort vorhanden ist, die sehr innovativ sind. Aber trotzdem haben wir auch viele gute Unternehmen, die da auch gute Ideen entwickeln und umsetzen. Ich will aber schon, dass wir auch in der Politik alles dafür tun, dass wir weiterhin das führende Autoland bleiben. Weltweit nimmt der Wohlstand zu, immer mehr Menschen können sich mehr leisten, können sich auch ein Auto leisten. Es gibt immer mehr Autohersteller auf der Welt. Also der Kuchen wird immer größer, unser Anteil vom Kuchen wird kleiner, aber wenn wir weiter eine starke Rolle spielen, haben wir trotzdem auch viele Chancen, auch Arbeitsplätze zu enthalten und weiter Mobilität der Zukunft in Deutschland zu entwickeln.
Aber weil Sie Verbrenner aus angesprochen haben, da sieht es ja schon eher so aus, als wäre die Zukunft elektrisch eher als Verbrenner.
Also wir bekennen uns auch als Bundesregierung jetzt auch in dem Beschluss des Koalitionsausschusses dazu, dass Elektromobilität schon die Zukunft sein wird. Aber es gibt eben noch einen Zeitraum, wo es auch den Verbrenner braucht, der ja auch klimafreundlich betrieben werden kann und wo es halt auch viele Länder auf der Welt gibt, die nicht so schnell die Ladeinfrastruktur aufbauen werden. Und unser Anspruch muss es sein, auch in Zukunft in die ganze Welt unsere Autos zu exportieren. Und da geht es dann eben um den ganzen Technologiemix.
Frau Ostermann.
Dabei finden wir Familienunternehmer ist sehr wichtig, dass sie sich wirklich auf gute Rahmenbedingungen für alle Branchen und alle Unternehmen fokussieren und nicht sich festlegen auf einzelne Technologien. Also die Technologieoffenheit ist einfach so wichtig. Und dafür wäre es wirklich fundamental relevant, dass Subventionen gekürzt werden und nicht versucht wird, einzelne Technologien oder Branchen über Subventionen zu fördern, sondern man macht Kostensenkung, strukturelle Reform und Angebotspolitik für alle Unternehmen im Land. Und da ist natürlich gerade die Innovation enorm wichtig. Hier wäre es beispielsweise ganz relevant, dass Kapitalsammelstellen in Zukunft andere Regularien und Vorgaben bekommen, dass sie auch mehr in Startups investieren können, aber dass es auch für den breiten Mittelstand in Deutschland einfacher ist, mehr Eigenkapital aufzubauen und Kapital auch zu reinvestieren in die innovativen Ideen, die in den Unternehmen bestehen. Und da ist natürlich auch KI sehr, sehr relevant bei den Unternehmen. Hier ist es so wichtig, dass die Unternehmen Anreiz haben, Daten zu teilen. Also es müsste ein Dateneigentum definiert sein, es müssten Datenmärkte entstehen und auch das Unternehmen nicht immer Angst davor haben, irgendwas falsch zu machen und Strafen zu bekommen, sondern dass wirklich die Chancen besser gesehen werden, dass es zum Beispiel auch nur noch eine Datenschutzbehörde gibt und nicht 17 und immer nur so viel Kontrolle und dass man immer nur gesagt bekommt, was man alles nicht machen darf und was die Risiken sind, sondern dass man wirklich mehr auf die Chancen und Möglichkeiten auch guckt, denn KI erleichtert so den Arbeitsalltag, man kann so viel Zeit sparen bei Dingen, die man automatisieren kann, wo man eben Menschen vielleicht nicht braucht, weil zum Beispiel im Vertrieb da Standardfragen sind, die eine KI dann beantworten kann und dass man die Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen, die aufgrund der Demografie ja nun mal weniger werden in Deutschland, dann wirklich da einsetzt, wo wir die Menschen dringend brauchen. Ich glaube auch nicht, dass Arbeitsplätze dadurch verloren gehen. Also mein Unternehmen zum Beispiel hat die letzten Jahre die Ausbildungsplätze und auch die Arbeitsplätze verdoppelt und nicht eingespart, aber man muss die Innovation, die Zukunft, die Technologien einfach nutzen, um die Produktivität zu erhöhen, damit der Kuchen wieder größer wird.
Vielleicht können Sie ganz kurz noch sagen, wo setzen Sie denn KI ein?
Also zum Beispiel im ganzen Bereich Rechtsabteilung. Das ist eine enorme Erleichterung für mein Unternehmen, hier über KI Antworten zu bekommen. Dann im Vertrieb. Unser Vertrieb arbeitet inzwischen komplett digital. Wir haben keinen klassischen Außendienst mehr, wie das früher der Fall war. Die Leute arbeiten, wenn dann, von unserem Standort aus, aber fahren nicht mehr von morgens bis abends durch ganz Deutschland, um Kunden zu besuchen. Das läuft alles digital und auch sehr stark KI gesteuert. Inzwischen im Fuhrpark, bei den LKWs kann man KI wunderbar einsetzen. Und natürlich auch in der Logistik ist es auch eine enorme Arbeitserleichterung, wo wir dabei sind, solche Systeme zu etablieren.
Frau Fuchs-Schündeln, Sie haben ja auch eine Studie zum Thema KI rausgebracht. Da haben Sie gesagt, Europa liegt bei KI-Nutzung am Arbeitsplatz deutlich hinter den USA und die geringere Nutzung von KI ist ein wichtiger Erklärungsfaktor für das geringere Produktivitätswachstum in Europa im Vergleich zu den USA. Zwischen 2019 und 2024 haben Sie das, glaube ich, untersucht. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären.
Ja, ich gebe Frau Ostermann erstmal recht, dass es bei der KI darum geht, sie wirklich in der Breite einzusetzen, sie im Betrieb in den verschiedenen Bereichen einzubringen, um eben die Produktivität zu erhöhen. Und wir haben uns gefragt, wo steht Europa eigentlich da in der Nutzung von Produktivität in der Breite, in der Gesamtwirtschaft im Vergleich zu den USA? Denn wenn wir uns zurückversetzen in die 90er Jahre, als der Computer eingeführt wurde, dann hat es damals wesentlich länger gedauert, bis sich diese Computerisierung in der Breite in Deutschland durchgesetzt hat. Und bei der Digitalisierung wissen wir eben auch, dass wir eben noch hinterherhinken. Und jetzt haben wir eben repräsentative Umfragen durchgeführt in den USA, in Deutschland und in anderen großen europäischen Ländern. Und was wir eben sehen, ist, dass im Anfang dieses Jahres, das sind noch ganz aktuelle Daten, in den USA 43% der Arbeitnehmer sagen, sie benutzen KI am Arbeitsplatz. In Deutschland sind es 32%, sind also 11 Prozentpunkte weniger. Deutschland liegt aber genau im europäischen Mittelfeld. Also da sind wir besser dran, überraschenderweise auch vielleicht als Frankreich und auch besser als Italien. Und warum wollen wir eben die Nutzung von KI überhaupt haben? Eben weil sie die Produktivität erhöht. Und das ist so die Frage, wie groß sind schon die Produktivitätseffekte von der KI? Da haben wir erstmal die Arbeitnehmer selber gefragt, wie viel Zeit sie denn sparen durch die Nutzung von KI. Und das ist im Durchschnitt schon relativ viel. Das ist also diejenigen, die KI nutzen, sagen, dass sie im Durchschnitt 5 bis 6% ihrer Arbeitszeit einsparen. Das ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht schon genug, dass wir da 1-2 Prozentpunkte Produktivitätswachstum haben können. Und das ist auch genug, um eben diesen Unterschied im Produktivitätswachstum zwischen USA und Deutschland, den wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben, zu erklären. Und auch wenn wir es das makroökonomisch anschauen, dann sehen wir eben genau, dass Industrien und Länder, die KI besonders intensiv nutzen, in den letzten Jahren ein besonders starkes Produktivitätswachstum tatsächlich vorzuweisen hatten. Also es scheint sich, obwohl es noch eine recht junge Technologie ist, wenn wir, glaube ich, erst lernen, sie zu nutzen, scheint sie jetzt schon bereits Produktivitätseffekte zu haben, die durchaus von bedeutender Größenordnung sind.
Sie haben ja gesagt, auch Digitalisierung, da gibt es noch ein bisschen was aufzuholen. Dann KI als nächster Schritt, aber auch, so habe ich es jetzt verstanden, hauptsächlich als Ergänzung, als zusätzliches Werkzeug und nicht, um menschliche Arbeitskraft irgendwie komplett zu ersetzen.
Also wir haben uns auch angeschaut, ob wir Beschäftigungseffekte sehen. Da sehen wir nichts. Und wenn man sich die Literatur sich anschaut, dann geht das so ein bisschen in alle Richtungen. Ich glaube, wir wissen das noch nicht. Ich persönlich denke, KI ist eine grundlegende neue Technologie, aber wir hatten früher auch grundlegende neue Technologien. Immer hatte man Angst, dass sie die Arbeit wegnehmen, das Fließband, solche Dinge. Und immer hat es zu Verlagerungen von Arbeit geführt. Und natürlich gibt es bei jeder neuen Technologie, gibt es gewisse Berufe, die obsolet werden und es insofern auch Menschen, die davon durchaus betroffen sind. Aber es schaffen sich auch immer wieder neue Berufe und ich werde auch bei der KI eher zuversichtlich, gerade für Deutschland, dadurch, dass wir eben tendenziell eher Arbeitskräftemangel haben durch den demografischen Wandel, denke ich, ist die KI da auch eine große Chance für uns eben, für Unternehmen, die vielleicht nicht die entsprechenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden im Markt, das durch KI zu ersetzen.
Frau Ostermann hat ja auch schon gesagt, bei Ihrem Unternehmen hat es nicht dazu geführt, dass Sie Stellen abgebaut haben. Herr Bilger.
Manchmal brauchen wir in Deutschland ja ein bisschen, bis wir so eine neue Chance dann auch wirklich nutzen. Und ich habe den Eindruck, bei der KI ist gerade auch so ein bisschen, aber viele sehen jetzt auch die Vorteile. Und ich weiß aber auch, dass viele auch Ängste damit verbinden. Je mehr Vorteile man sieht, im Alltag erlebt, desto positiver wird, glaube ich, auch die Einstellung werden. Und da sind wir dann auch bei Themen, die den Staat betreffen, aber die haben ja auch Auswirkungen, weil das, was wir an Personalkosten, sonstigen Kosten im Staat haben, zahlen wir alle als Steuerzahler. Und da sehen wir schon auch große Chancen durch die künstliche Intelligenz. In unseren Städten und Gemeinden sind zehntausende Stellen unbesetzt. Und das führt dazu, dass Prozesse zu lang dauern, dass man zu lange auf Genehmigungen wartet, dass die Bürger unzufrieden sind. Sie haben zu Recht gesagt, in Berlin ist jetzt echt was vorangegangen, aber in vielen Städten und Gemeinden gibt es da noch echte Defizite. Und das ist eine Chance, dass wir jetzt auch mal Modelle entwickeln, die für ganz Deutschland anwendbar sind, die zu einer Beschleunigung führen, die zu Kosteneinsparungen führen, die zu einer spürbaren Verbesserung führen. Also deswegen gibt es auch für die staatliche Seite, für die öffentliche Verwaltung viele Chancen durch die künstliche Intelligenz, die wir nutzen sollen.
Hört sich auf jeden Fall sehr positiv an. Ein reines Wundermittel wird es aber wahrscheinlich nicht sein, denn auch jetzt weiß man, dass die KI auch nicht völlig fehlerfrei ist, ne?
In der Tat. Also man muss natürlich die Chancen sehen, aber dann auch nicht ausblenden, was vielleicht alles nicht so gut funktioniert. Aber ich sehe auf jeden Fall große Chancen durch die künstliche Intelligenz. Und wenn wir als Politiker immer über Bürokratieabbau reden, finde ich einen Punkt, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, in dem Zusammenhang auch sehr wichtig, dass wir nämlich gesagt haben, wir wollen jedes Jahr 2% der Stellen in Bundesministerien und Bundesbehörden reduzieren. Und das machen wir jetzt auch sehr konsequent. Und das führt dann aber auch dazu, dass man in den Behörden, das gilt sogar für die Verwaltung des Deutschen Bundestages, dann immer wieder zusammenkommt und überlegt, wie schaffen wir denn diese Stelleneinsparung? Und das erzeugt einen Druck, auch neue Möglichkeiten zu nutzen. Und man sieht, das funktioniert.
Wir haben Faxgeräte Jahr, abzuschaffen.
Das genau haben wir auch schon gemacht. Aber ganz einfaches Beispiel. Wir haben bisher Papieranwesenheitslisten im Bundestag an 14 Eingängen im Deutschen Bundestag. Jetzt haben wir entschieden, in Zukunft wird es digital oder elektronisch erfasst. Spart eine Vollzeitstelle, 50.000 Blatt Papier. Also dieser Druck erzeugt dann auch in einer Verwaltung Veränderung, die sich positiv auswirkt.
Und kreative Ideen, die man dann sucht vielleicht. Herr Otto, wie schauen Sie auf die KI, die künstliche Intelligenz, die Chancen und Risiken?
Ich bin da sehr optimistisch und ja, es ist trotzdem auch zu betrachten wie eine weitere industrielle Revolution, aber ich glaube, die Auswirkungen werden andere sein und genau wie Sie es gesagt haben, ist, man muss ja auch mal ehrlich sein, es sind ja auch Arbeitsplätze, wenn man so will, verloren gegangen, die auch keiner gut fand. Also so klein, ich war mal Lokführer in meinem ersten Leben und wenn ich mir überlege, es gab eine Zeit, da gab es den Lokführer, den Heizer und so weiter. Ich glaube, da ist keiner sauer drüber, dass er sozusagen heute ein paar Tätigkeiten, die zum Teil auch nicht sinnstiftend sind, nicht machen kann. Und das ist auch der Punkt. Ich glaube, zwei Dinge sind wichtig. Diese Idee, dass wir werden nie die Billigsten sein in Deutschland. Aber wir können, und das haben wir oft geschafft, wir können aber die Besten sein. Und das ist, glaube ich, was wir versuchen müssen an der Stelle. Nochmal, ich rede für die Industrie. Und das Zweite ist, und das ist aber eine Aufgabe, die können wir, glaube ich, wirklich nur gemeinsam lösen, ist die Frage, wie sinnstiftend ist das, was ich mache? Und ich glaube, dass das eine Riesenchance ist.
Einen Punkt allerdings würde ich da gerne nochmal ansprechen. Das bedeutet auch nochmal einen sehr viel größeren Energiebedarf. Und Energie ist ja auch eins der Themen, Energie- und Strompreis, Energiepreise, ein Hemmschuh, so haben wir das auch zu Beginn ja gesagt, was die Wirtschaft angeht.
In der Tat. Und deswegen eine der großen Aufgaben, um die wir uns kümmern müssen und kümmern. Also wir haben beispielsweise ja beschlossen, dass die Netzentgelte abgesenkt werden, auch die Stromsteuer für 600.000 Unternehmen reduziert. Unser Ziel ist, dass wir das aber auch noch für die weiteren Unternehmen und für alle Verbraucher.
Hatten wir vorhin schon gehört, Frau Ostermann
erreichen,
hat das schon angesprochen, genau.
Denn die hohen Energiepreise sind ein Problem für Verbraucher und aber auch für die Industrie. Wir werden immer ein Land sein, das noch lange auf Energieimporte zumindest angewiesen sein wird und werden immer höhere Energiepreise als andere Regionen in der Welt haben, aber müssen schon alles dafür tun, dass die Preise günstiger werden, bezahlbarer werden, dass wir Versorgungssicherheit gewährleisten und dafür gibt es einiges zu tun. Vorhin wurde sehr kritisch der Industriestrompreis angesprochen, da würde ich aber Frau Reiche schon verteidigen wollen, dass es da leider auch an sehr umfangreichen europäischen Vorgaben lag, dass es jetzt alles etwas kompliziert geworden ist. Ich glaube, es sehr einfach war, diese Kürzung und diese Senkung der Netzentgelte und bei der Stromsteuer und einfach eine Maßnahme, die dann auch direkt wirkt und dem Standort hilft. Aber ganz klar, wir haben da eine Riesenaufgabe, weil, wie Sie zu Recht ansprechen, im Gegensatz zu früheren Annahmen, dass die Energiewende dazu führen wird, dass wir durch Effizienz dann auch immer weniger Energiebedarf haben, wird der Energiebedarf, insbesondere Strombedarf, massiv steigen. Also deswegen brauchen wir Ausbau von erneuerbaren Energien. Ich bin aber auch für eine Offenheit für andere Technologien, die auch klimafreundlich sind. Können wir dann über das Thema Atomausstieg nochmal sprechen und über die Chancen, die sich da vielleicht in Zukunft
ergeben. Da hatten wir auch schon ein eigenes Forum zu, genau.
Und wir haben aber auch einen Beschluss aus dem Koalitionsausschuss, auf den ich nochmal zurückkommen will, wo auch gesagt wurde, wir müssen auch die heimischen Energien mehr nutzen, weil wir einfach sehen, die Abhängigkeit von Energieimporten ist schon auch ein Problem, wie wir jetzt am Iran-Krieg sehen. Also das heißt, wenn wir in Deutschland auch Gasvorkommen haben, die wir zum Teil nutzen, dann macht es vielleicht Sinn, die noch mehr zu nutzen.
Das wäre dann Fracking, auch das wahrscheinlich ein eigenes Thema. Genau. Also Energie auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und mit Blick auf die Uhr kommen wir schon zur Abschlussfrage. Frau Ostermann beginnt mit der Abschlussrunde. Also was wäre die eine wichtigste Maßnahme, Regelung, die jetzt umzusetzen wäre?
Wenn ich mich für eine entscheiden muss, dann sage ich, die Lohnzusatzkosten müssen sinken durch Strukturreformen bei den sozialen Sicherungssystemen, dass diese tragbar werden für die Menschen in unserem Land, gerade auch für die arbeitende Generation, dass die eben nicht explodieren und sich weiterhin Arbeit und auch Investitionen für Unternehmen in diesem Land lohnen. Das ist der wichtigste Punkt.
Herr Bilger.
Ich würde mir von der Fee wünschen, dass die sich alle Bürokratie, die wir in Deutschland haben, anschaut und dann unterscheidet sinnvolle, notwendige Bürokratie und das, was weg kann. Wenn wir das auf einmal wegbekommen würden, was unnötige Bürokratie ist, gäbe es, glaube ich, einen Riesenaufschwung in Deutschland.
Es ist wahrscheinlich schwierig, sich da immer mit allen zu einigen, was nötig ist und was nicht. Herr Otto.
Eine Maßnahme, die allumfassend wäre, wäre die Industrie, für die ich sprechen kann, resilient zu machen gegen die Herausforderungen, die wir jetzt mehrfach erlebt haben. Wir haben über Energie gesprochen, Wir haben die Solarindustrie in Deutschland vor einigen Jahren in einem guten Aufbau gehabt, dann haben wir sie komplett verloren. Das ist nur ein Beispiel, wir haben das gerade gesagt, es wird noch eine Weile dauern, bis wir da resilient sind, sich die Lieferketten vernünftig anzugucken. Ich kann jetzt nicht wie Sie so Bürokratie oder so sagen, sondern es geht um die Resilienz, es geht um die Frage von Lieferketten, ums Bekenntnis zum Industriestandort und damit aber eben auch um die Frage, wir können nicht zusehen, wenn wir sagen, KI und Digitalisierung ist wichtig, dann können wir nicht zulassen, dass die Programme dafür und auch das Thema Chips, Halbleiter und so weiter von irgendwo herkommen. Das muss hier gemacht werden.
Auch eine Frage der Lieferkette dann quasi.
Genau.
Frau Fuchs-Schündel.
Ich würde mir von der Fee wünschen, dass wir Zukunftsvisionen entwickeln. Zukunftsvisionen, was sind denn Sektoren, was sind neue Technologien, wo geht's hin? Wenn wir uns anschauen, Deutschland 2040, wie sieht das aus? Was sind da führende Branchen? Und da eben auch genug Fantasie haben zu sagen, wir lassen die Veränderung zu und wir bringen dieses Land voran in ganz neue Richtungen. Also mehr Mut würde ich mir wünschen, insgesamt von der Politik, von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Unternehmen zu sagen, wir lassen uns auf was Neues ein, es geht wieder voran in diesem Land.
Das war unser rbb24 Inforadio Forum. Feiertag streichen oder Vier-Tage-Woche, wie Deutschland wieder produktiver wird, in Kooperation mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung WZB. Es diskutierten Professor Dr. Fuchs-Schündeln, Ökonomin und Präsidentin des WZB, Marie-Christine Ostermann, Präsidentin der Familienunternehmer, Steffen Bilger, erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Jan Otto, Bezirksleiter IG Metall Teil für Berlin, Brandenburg und Sachsen. In der Moderation verabschiedet sich Miriam Meinhardt. Herzlichen Dank für Ihr Mitdiskutieren und Ihr Interesse. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.